Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Und wir haben ja in und an unserem Körper Billionen Bakterien, mit denen wir total friedlich in Synergie leben. Ne? Also das heißt, in Synergie oder synergistisch miteinander zusammenleben heißt halt, dass sowohl der Wirt, in dem Fall wir, als auch die Bakterien voneinander profitieren.
Hey, wir hatten letzte Woche so viel zu besprechen, Lena und ich, zum Thema Prophylaxe im Herbst, wie man halt gesund läuferisch durch den Herbst kommt, dass wir das Ganze in zwei Teile aufgeteilt haben. Den ersten Teil, falls ihr den noch nicht gehört habt, komm direkt zurück zum Achilles Running Podcast, die Folge davor aussuchen, zu Ende reinhören, dann zurückspringen zu dieser Folge und den zweiten Teil hören, der jetzt gleich anfängt. Let's go! Kälte ist ja nicht per se schlecht, oder? Also für den Körper. Es gibt auch sowas wie Kältebad oder halt auch so Wechselduschen. Da hat der Kälte, spielt der Kälte auch eine Rolle. Also inwiefern ist das anders zu beurteilen als das Kälteempfinden, wie du es eben beschrieben hast?
Genau, darauf wollte ich auch vorhin noch hinaus. Also dieser Begriff, der ja absolut immer benutzt wird, des Erkältens, der ist natürlich eigentlich nicht richtig. Denn Kälte, du sagst es genau richtig, macht ja nicht krank. Krank machen uns ja die Erreger, seien es Viren, seien es Bakterien, seien es Pilze. Aber durch die verringerte Temperatur in verschiedenen Bereichen ist es einfach so, dass lokal dann die Abwehrkräfte gesenkt werden. Also wenn wir jetzt beispielsweise draußen stehen auf einer Party, viel Alkohol trinken und gar nicht merken, dass es abends jetzt schon ganz schön frisch wird, dann werden unsere Füße kalt, dann setze ich mich vielleicht auch noch auf einen kalten Stein, dann wird vielleicht auch noch der Bereich meiner Blase beispielsweise kalt, ne? Auch meine Schleimhäute von Nase und Mund kühlen aus. Und dann haben Erreger, die ja da sind, das wissen wir ja nun, einfach ein leichteres Spiel. Und dann erkälte ich mich einfach schneller, also ich erkranke einfach schneller. Das ist sozusagen der Hintergrund. Es ist natürlich per se nicht die Kälte. Denn wie du gerade gesagt hast, gerade dieses Kalt-Warme, was wir beim Wechselduschen oder auch bei der Sauna ja nutzen, das hat ja einen total positiven Effekt. Dieses Gefäße weitstellen durch die Wärme. Und dann aber durch den Kältereiz die Gefäße, die Blutgefäße eng stellen. Das hält die Gefäße elastisch und damit ist es zuträglich für den Kreislauf und auch fürs Immunsystem. Also absolut das Gegenteil davon, wenn die Erreger nicht mit im Spiel sind und ich es wohl dosiert mache.
Du hast jetzt gerade über Kälteempfinden gesprochen. Ist denn so, dass wir als Menschen unterschiedliche Level haben, wie man halt Kälte ab kann? Also, dass die eine Person vielleicht irgendwie länger in der Kälte kann, also oder sich auch dran gewöhnt hat vielleicht, und die andere Person halt sofort friert.
Genau, also definitiv ist das so. Das ist ja auch spannend. Jetzt gerade wurde ja auch immer, also die Temperaturkontrolle hat ja auch eine große Rolle gespielt in den letzten 18 Monaten. Und da ist es schon spannend zu sehen, wie breit die Range von Körpertemperaturen auch ist, ne? Also es gibt da ja klare Definitionen, ab wann Fieber beispielsweise dann da ist und was so die normale Körpertemperatur ist. Aber ganz ehrlich, bei mir ist 35,2 noch völlig normal. Mein Mann hat in der Regel mindestens 36,4 als Normaltemperatur. Und dann kann man sich ja auch vorstellen, dass natürlich die Empfindungen da sehr unterschiedlich sind. Dann hängt es natürlich auch immer damit zusammen, wie viel du so hast um dich herum, ganz natürlicherweise um dich zu schützen. Also sprich, Personen okay. mit mehr Körperfett frieren weniger, als es eben Leute tun, die weniger Fett haben. Das ist tatsächlich so. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja auch total tagesformabhängig. Wenn ich müde bin, friere ich deutlich schneller zum Beispiel. Ne? Also
okay. Und ich mache das ja so im Winter, gehe ich regelmäßig kalt baden in so einem See. Ist das gut?
Ja. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch mit dem Wechselduschen. Das ist einfach sozusagen dieser Kältereiz in Abwechslung mit dem Wärmereiz, dass die Gefäße also trainiert werden, sich in Wärme weitzustellen und dann aber in der Folge, in der Kälte, also im kalten Wasser oder im Eisbad gibt es ja auch, oder sei es nur nach der Sauna an der kalten Luft, dann sich zusammenzuziehen. Und dadurch bleiben die Blutgefäße dann elastisch, die Durchblutung steigt. Damit können auch mehr Zellen des Immunsystems in verschiedene Bereiche des Körpers oder schneller, wer kommen die dann natürlich dahin durch die Blutzirkulation. Genau, und das Immunsystem kriegt dadurch einfach einen Kick.
Ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich finde es mega interessant, auch cool. Wir wollen nochmal zurück zum Thema Ernährung kommen. Da hatten wir eben drüber gesprochen, ja. Wir hatten ja gesagt, dass ja gesunde Ernährung so ganz prinzipiell wichtig ist. Und eben hatten wir über Vitamin D gesprochen. Ich hatte ja schon eingeworfen mit Vitamin D. Genau, D kann man ja irgendwie supplementieren, gerade wenn man jetzt nicht so viel draußen ist oder das Gefühl hat, da ein bisschen was machen zu wollen. Was gibt es in dem Bereich? Gibt es irgendwelche Vitamine oder Mineralstoffe, die man, ich will nicht sagen unbedingt, aber die du wirklich empfiehlst, damit wir nicht krank werden? Oder ist das sowieso erstmal Humbug, wenn man sich ausreichend gut ernährt?
Genau, also ich finde, und ich bin ein absoluter Verfechter davon, eigentlich sind das auch die neuesten Erkenntnisse, dass das Gießkannenprinzip, also viel hilft viel, da nicht greift. Man hat ja auch früher oder man ist davon ausgegangen, dass gerade so Vitamine, gerade die wasserlöslichen Vitamine, ne, ist eigentlich egal, wie viel du da einnimmst, zu viel gibt es da tatsächlich nicht. Du scheidest es einfach wieder aus. Bei den fettlöslichen Vitaminen wusste man schon länger, dass das womöglich nicht so aussieht, dass man da vielleicht auch vorsichtig sein muss und überdosieren könnte. Aber wenn man kein Special Need hat, da komme ich auch gleich nochmal dazu, sich gesund, abwechslungsreich und vollwertig ernährt, ist erstmal keine regelmäßige Supplementierung nötig. Also der Zusatz von Nahrungsergänzungsmitteln zusätzlich zur Ernährung. Das muss man einfach so sagen. Aber klar gibt es da natürlich Situationen im Leben oder spezielle Umstände, die das dann doch nötig machen. Ne? Also wie du vorhin schon gesagt hast, Vitamin D ist in der Wintersaison wirklich ein Problem und Deutschland ist durchaus Vitamin D-Mangelgebiet. Ja, so stelle ich immer wieder bei den PatientInnen auch fest, dass die einen Vitamin D-Mangel haben, weil die wenig draußen sind. Gerade in Herbst- und Winterzeiten. Das heißt, da kann man schon mal überprüfen lassen, wie bin ich denn da versorgt? Und gerade wenn man weiß, ich bin gerade viel Indoor, ich schaffe es nicht, diese halbe Stunde überhaupt am Tageslicht zu sein, dann macht es total Sinn, Vitamin D zu supplementieren. Aber eben gezielt und da auch wirklich nochmal schauen, wie viel muss es denn sein? Andere Sachen, die durchaus sinnvoll sind zu substituieren, sind beispielsweise oder zumindest mal zu schauen, wie sieht's denn da aus? Eisen ist gerade bei Frauen einfach durch die Regelblutung immer ein Thema, also deutlich mehr als bei Männern. Also das heißt, da muss man und darf man gezielt auch mal schauen, wie sieht's denn da aus? Aber auch da keine generelle Empfehlung, also gar nicht, ne? Sondern wirklich nur den Need anschauen und dann schauen, was machen wir da tatsächlich.
Eine kurze Zwischenfrage, weil du gerade davon gesprochen hast, dass man selber gucken soll, wo man was braucht. Wie kann ich das rausfinden, wo ich das brauche?
Naja, also bei diesen speziellen Geschichten empfehle ich da tatsächlich einfach wirklich beim Arzt im Blut mal zu schauen, wie sind die Blutspiegel.
Okay. Einfache ja. Antwort auf eine genau. Einfache Frage, cool.
Ja, ist so. Also im Niedrigdosisbereich bei Vitamin D kannst du es unproblematisch einfach so machen. Wenn du jetzt wirklich einfach, also du sagst jetzt für dich, boah, ist gerade total viel Arbeit, es ist dunkel. Wenn ich zum Laufen komme, dann komme ich nur im Dunkeln zum Laufen und eigentlich, keine Ahnung, bringe ich nur die Kinder früh und Abend weg und das war's. Dann kannst du unproblematisch einen Niedrigdosisbereich Vitamin D supplementieren, keine Frage. Aber wenn du einen wirklichen Need hättest, dann ist der Niedrigdosisbereich eigentlich zu wenig. In den Hochdosisbereich gehe ich in der Empfehlung aber nur, wenn ich schwarz auf weiß vom Arzt habe, dass ein Bedarf da ist.
Okay, cool. Sehr cool. Okay, du, es hat dich unterbrochen eben.
Nee, kein Problem. Ich wollte aufs Magnesium noch zu sprechen kommen und da würde ich auch spannend finden, was
sehr,
du dazu
sehr,
sagst.
Sehr bekannt, sehr beliebt bei Laufenden. Ne? Magnesium und Calcium gerade.
Genau, richtig. Ne? Also Funktionen, Knochen und Muskeln, das ist ja so dieses Ding bei Calcium und Magnesium, ganz klar. Aber auch da muss ich sagen, bin ich jetzt dazu übergegangen, das Magnesium auch nicht dauerhaft zu empfehlen, sondern in der Regel ist meine Empfehlung, und so praktiziere ich das selbst auch, dass ich das immer mal so ein Stück weit mache, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es gerade, also mal das Problem mit einem Krampf hatte zum Beispiel oder das Gefühl habe, eigentlich kriegst du keinen Muskelkater mehr vom Laufen, heute fühlt sich die Muskulatur nicht so gut an, dann nehme ich Magnesium, aber eben auch nicht dauerhaft und permanent, sondern auch da immer bedarfsentsprechend.
Gibt es da bei Magnesium und Calcium irgendwie auch so negative Wechselwirkungen oder muss man da irgendwas beachten bei der Einnahme?
Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Also es gab durchaus Untersuchungen, wo festgestellt wurde, Calcium und Magnesium nicht gleichzeitig nehmen, weil es durch die gleichen Transporter in die Zelle gelangen soll. Und wenn sozusagen die Transporter belegt sind durch das eine, wird das andere nicht aufgenommen. Ja, also da sage ich immer, es kommen immer neue Studienlagen raus und die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich sage immer, wenn du beides möchtest, dann nimm es nicht als Kombipräparat, sondern nimm zwei Präparate, nimm eins morgens, nimm eins abends, dann läufst du keine Gefahr. Dass eins von beiden nicht aufgenommen wird.
Das ist aber ein praktischer Tipp.
Naja, ganz ehrlich, wenn, weißt du, die einen sagen das, die anderen sagen das, eine Studie widerlegt die nächste Studie. Ich kann dem ja einfach aus dem Weg gehen, indem ich es dann einfach so mache, ne? Da nur Vorsicht, Magnesium und Calcium sind ja beides positive Ionen, um da mal in die Chemie abzuschweifen. Da muss man aufpassen, wenn man dauerhafte Medikamente einnimmt, beispielsweise Schilddrüsenhormone. Da gibt es also wirklich Interaktionen, das sollte man keinesfalls gleichzeitig einnehmen, weil dann tatsächlich die Schilddrüsenhormone nicht aufgenommen werden. Also Magnesium und Calcium gerne im Zusammenhang von nichts anderem einnehmen, sondern das separat tun.
Finde ich total gut. Ich glaube, da sind auch einige sehr, sehr glücklich darüber, dass du darüber referiert hast, weil diese Frage kam tatsächlich bei uns in der Community auf, vor gar nicht so langer Zeit. Ich glaube, in der Laufschuh-Freaks-Gruppe, in der Facebook-Gruppe, da ging es, glaube ich, um das Thema und da wusste man auch, da waren auch viele so Halbwahrheiten und ich wusste es selber halt auch nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, ne? Ja, gibt es noch was oder sind wir da durch in diesem Bereich, was so Ernährung
gesucht angeht? Nö, ich habe noch, wenn ich noch darf,
Namen, natürlich hast du noch was, ne? Das hört gar nicht mehr auf, ne, Lena?
Genau.
Das wird ein langer Fall hier.
Aber ehrlich, genau, du musst nur einfach sagen, stopp, jetzt reicht's, jetzt sind wir überfrachtet. Nee, aber ein total wichtiger Punkt, der auch immer wichtiger wird in ganz vielen Bereichen und zu dem wir übrigens auch eine eigene Folge machen könnten, Darmgesundheit. Ja, wir sprechen ja immer darüber, dass uns dass wir uns nicht erkälten, sondern dass die Erreger, die Keime, die Bösen sind, die uns krank machen. Und dabei vergessen wir ganz, ganz häufig, dass ja Bakterien nicht per se schlecht sind, ne? Und Viren vielleicht schon, aber Bakterien vor allem eben nicht. Und wir haben ja in und an unserem Körper Billionen Bakterien, mit denen wir total friedlich in Synergie leben. Ne? Also das heißt, in Synergie oder synergistisch miteinander zusammenleben heißt halt, dass sowohl der Wirt, in dem Fall wir, als auch die Bakterien, voneinander profitieren. Ne? Also wir profitieren davon, dass sie da sind und sie profitieren davon, dass wir ihnen ein Milieu zur Verfügung stellen, auf dem sie sich schön vermehren können und es ihnen gut geht. Ganz im Gegenteil zum Schmarotzertum, wo eben tatsächlich der Erreger den Wirt auslaugt, krank machen will, letztlich vernichten will. Ne? Das ist eben bei diesen guten Bakterien nicht der Fall. Und ihr habt es bestimmt schon gehört, auf unserer Darmschleimhaut haben wir eben unglaublich viele unterschiedliche Bakterien, ganz natürlicherweise. Und wir haben ganz lange angenommen, dass die vor allem oder ausschließlich wichtig sind dafür, dass unsere Verdauung gut funktioniert. Sind sie auch, also das ist nicht zu unterschätzen, aber sie haben eben auch ganz viele andere wichtige Funktionen. Und essentiell beispielsweise sind sie eben tatsächlich auch für bestimmte Prozesse des Immunsystems. Sie helfen uns dabei, auch Ballaststoffe abzubauen, das könnten wir nämlich sonst auch tatsächlich nicht. Und auch für die Produktion von verschiedenen Vitaminen sind sie essentiell. Und das heißt, wir müssen unbedingt was dafür tun, dass diese Besiedlung der Darmschleimhaut natürlich ist und ausgewogen. Und wenn das nämlich der Fall ist, dann schützen uns diese guten Bakterien auf der Darmschleimhaut eben auch vor dem Eindringen von schlechten Bakterien, weil sie nämlich schlichtweg keinen Platz machen für die krankmachenden Bakterien. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und übrigens auch 70-80% der Zellen, der Antikörper, also der spezifischen Abwehr sozusagen, werden in der Darmschleimhaut gebildet. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bakterienbesiedlung da passt. Und da ist es ja häufig so, dass wenn dann die Erkältungssaison da ist und wir uns wirklich was einfangen, vielleicht auch nicht gleich was dagegen unternommen haben, dazu ja später nochmal mehr, kommt es ja hin und wieder eben auch dazu, dass zum Beispiel Antibiotika eingesetzt werden müssen. Ne? Also das sind ja durchaus ganz, ganz wichtige Medikamente, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Aber da erkläre ich meinen PatientInnen eben auch immer, dass die Antibiotika leider nicht unterscheiden zwischen den bösen, krankmachenden Bakterien und den guten, die wir ganz zwangsläufig auf der Darmschleimhaut brauchen. Und die machen wirklich einen Kahlschlag. Ne? Also das heißt, es ist dann erstmal alles weg. Akut macht sich das bemerkbar manchmal durch Durchfälle unter Antibiotikatherapie, wovon die PatientInnen dann so berichten. Aber langfristig ist es so, dass wenn ich ein Antibiotikum eingenommen habe, und manchmal gibt es sogar so nur einmal Dosen, also ich habe eine Dosis Antibiotikum eingenommen. Es braucht ein halbes Jahr mit natürlicher und gesunder Ernährung, bis meine Darmschleimhaut wieder intakt ist. Oder die Besiedlung der Darmschleimhaut ja viel mehr. Und das ist unglaublich, wenn wir wissen, was für einen wichtigen Effekt ja die gesunde Darmflora auf unser Immunsystem hat. Und ich glaube, das ist was, an dem können unglaublich viele von uns arbeiten.
Also ich merke schon, ich will dich gar nicht unterbrechen bei deinem Vortrag hier. Du hast ja eben im AB-Spiel auch gesagt, ne, dass du gerne Vortrag hältst. Aber wenn es so informativ ist, ist es halt auch richtig cool zuzuhören. Und ich merke auch gleichzeitig, dass die Folge schon so lang wird und wir lassen es auch natürlich weiterlaufen, dass wir aber einen zweiten Teil sicherlich machen müssen oder einen weiteren Teil machen müssen, wo wir dann darüber sprechen, was wir tun, wenn wir krank geworden sind. Ne? Weil so Fragen, die mir direkt in den Kopf gepoppt sind, kann ich jetzt trotzdem trainieren gehen, wenn ich Antibiotikum zu mir nehme? Das sind so Fragen, die wir dann ein andermal behandeln sollten, nicht an dieser Stelle. Aber ich halte mal für mich fest, Antibiotikum hilfreich, aber gucken, ob das, also ne, weil es ja Tabula Rasa macht, so habe ich das verstanden, ob da, genau. Also ob es sich an der Stelle auch lohnt, ob die Verhältnismäßigkeit sozusagen auch gewahrt bleibt, kann natürlich die Ärztin oder der Arzt am besten entscheiden für einen selbst. Und dann will ich auch genauso vorgehen. Eine Lernfrage vielleicht für mich. Du hast jetzt von Darmschleimhaut gesprochen. Ist es das, was in der Werbung immer Darmflora genannt wird?
Unterschied. Also die Darmschleimhaut sind wirklich noch unsere Zellen, also unsere körpereigenen Zellen, ne? Also ein Schleimhautzellen, wie sie wir auch auf dem Mund haben, ne? Oder ja, keine Ahnung, im Intimbereich beispielsweise. Das sind halt Schleimhautzellen. Und man muss sich vorstellen, dass auf diesen Schleimhautzellen da dann eben die Darmflora, also das ist sozusagen die Bakterienbesiedlung, dann obendrauf ist und die auf unseren Darmschleimhautzellen dann leben.
Okay, macht jetzt Sinn, wo du sagst, Darmflora ist eher eine Art Beschreibung der Umgebung, also die Bezeichnung ja, ne, des Ganzen.
Genau. Und da im Übrigen nur noch mal ganz, ganz fix, weil das, glaube ich, auch echt wichtig ist dafür, wir wollen jetzt ja gar nicht von diesem krankhaften Veränderungen der Darmflora sprechen, sondern vielmehr darum, was kann ich einfach alltäglich dafür tun, dass meine Darmflora da gesund ist. Und da gibt es ja in der Werbung immer die verschiedensten Dinge, ne? Probiotika, Präbiotika.
Wollte ich gerade fragen.
Du
Bacillus, nur da als Fact nochmal. Dr. Kasi.
Richtig, genau. Ja, ich weiß gar nicht, von welchem Produkt du sprichst, Namri.
ich auch nicht.
Genau, also da ist es so, dass wir einfach tatsächlich durch unsere Ernährung unsere Darmgesundheit da gut stärken können. Nämlich einmal durch probiotische Lebensmittel. Probiotisch heißt in dem Fall, du hast es gerade schon angesprochen, dass diese Lebensmittel lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Meistens sind es Milchsäurebakterien, Lactobacillen, wie du gerade ja schon gesagt hast, oder auch Hefen. Und die sorgen dann einfach dafür, dass unsere Darmschleimhaut, also die gelangen über den Gastrointestinaltrakt bis in den Darm nachgewiesenermaßen und können sich dort ansiedeln und haben dann eben die Chance, eine gesunde Besiedlung zu verursachen und unerwünschte Keime zu verdrängen. Und im Gegensatz dazu, ja, das wäre zum Beispiel diese Getränke, die du da wahrscheinlich schon gerade gemeint hast, oder auch Kefir beispielsweise, ne, das wären solche Geschichten. Oder auch Sauerkraut zum Beispiel, macht andere Dinge, ne? Das muss vielleicht nicht sein, aber auch Sauerkraut gehört dazu, zu den probiotischen Lebensmitteln. Nicht vorm Laufen, bitte, Sauerkraut.
Okay. Tipp aus der Praxis.
Genau. Und im Gegensatz dazu die präbiotischen Lebensmittel. Ne? Also das ist ja nur ein Buchstabe unterschiedlich, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Die präbiotischen Lebensmittel sind einfach Futter für die guten Mikroorganismen. Also da sorge ich einfach dafür, dass ich meine Mikroorganismen, meine gesunde Darmflora ordentlich pamper, dass ich denen gutes Futter gebe, damit die sich wohlfühlen. Und das sind solche Dinge wie Flohsamen, Leinsamen, Weizenkleie, Chicorée, Schwarzwurzeln, solche Geschichten. Da sagen die halt, boah, lecker. Hier bleiben wir, hier fühlen wir uns wohl, wir breiten uns aus und geben anderen unerwünschten Keimen einfach keinen Boden, um hier um sich zu greifen. Genau, und wenn da aber spezielle Needs sind, also beispielsweise nach Antibiotikatherapie oder aber weil eine chronische Erkrankung besteht und Arzneimittel dauerhaft eingenommen werden müssen oder, da gibt es dann eben ganz spezielle probiotische Kombinationen von verschiedenen Mikroorganismen, die man dann ganz gezielt in der Apotheke erwerben kann. Das sind dann gefriergetrocknete Mikroorganismen, die wieder in Flüssigkeit gebracht werden und die dann sich wieder ansiedeln können. Aber wenn ich gesund bin und prinzipiell alles in Ordnung ist und ich einfach nur meine Darmgesundheit stärken möchte, reichen diese prä- und probiotischen Lebensmittel vollkommen aus.
Und diese tiefgefrorenen Geschichten, von denen du gerade jetzt gesprochen hast, kann ich dir ohne Rezept in der Apotheke besorgen?
Gefriergetrocknet, genau.
Okay, klingt interessant. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ja. Reden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber, separat. Ich glaube, wir müssen irgendwie weitermachen, damit wir hier noch immer mal zum Ende finden. Ich finde es, obwohl ich es halt sehr, sehr interessant finde.
Ich sag's dir.
Wir haben Darmflora hatten wir jetzt, also Schleimhaut hatten wir jetzt, also Darmgesundheit, sag ich mal, im weiteren Sinne. Du hast verschiedene Lebensmittel genannt, gerade viele Samen waren das, ne? So Flohsamen, Leinsamen, die helfen, dass diese Darmflora, Darmschleimhaut möglichst gut gepusht wird. Gibt es denn noch so konkrete andere, Lebensmittel, die du empfiehlst, die man auf jeden Fall versuchen sollte einzubauen, um möglichst gesund zu bleiben in dieser Jahreszeit im Herbst?
Ja, definitiv. Also es gibt durchaus auch pflanzliche Lebensmittel, die das Immunsystem pushen können. Das sind vor allem Lebensmittel, die sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Das haben mittlerweile sicherlich viele auch gehört. Und ganz ehrlich, Superfoods sind ja auch in jedermanns oder jeder Fraus Munde, ne? Also Superfoods spielen irgendwie eine Riesenrolle. Würde ich auch gleich gerne noch zwei Takte dazu sagen. Aber warum ist das eigentlich so? Letztlich sind es meistens sogenannte Polyphenole oder auch Flavonoide, um da jetzt mal die Fachbegriffe zu nennen, die dann in diesen Lebensmitteln zu finden sind. Und das sind einfach die besten Radikalfänger der Natur. Das heißt, sie schützen unseren Körper vor oxidativen Prozessen, also vor Entzündungen, jetzt mal übertragen gesagt, also beziehungsweise wenn Entzündungsprozesse dann da sind, dann schützen sie davor, dass das um sich greift, beziehungsweise sind auch in der Lage, dann antientzündlich zu wirken. Und das nur als ein paar Beispiele zu nennen, wäre das beispielsweise das Allicin in Knoblauch, ne? Also Knoblauch ist da ganz vorne dabei, Lycopin in Tomaten beispielsweise, oder eben dann tatsächlich auch die Flavonoide, die wir aber vor allem in Obst finden, manchmal auch in Gemüse, aber vermehrt in Obst, zum Beispiel in Brokkoli, Granatapfelkernen, Äpfeln, Trauben, Beeren und so weiter. Also tatsächlich ganz viel. Und die Superfoods sind ja vor allem da auch immer antioxidativ unterwegs. Also das ist das, was meistens auch so dieses Werbeversprechen da ist. Da muss man ganz klar sagen, die haben natürlich irgendwo ihre Berechtigung, aber wir können einfach auch mal gucken, was haben wir denn eigentlich an heimischen Lebensmitteln, die das Gleiche können. Weil das hat ja gleich mehrere Benefits eigentlich, ne? Also erstens ist es so, dass die deutlich preiswerter sind, wenn wir die heimischen Sachen kaufen. Die sind meist auch frisch erhältlich, während wir die Superfoods häufig ja nur in getrocknetem Zustand bekommen. Und außerdem ist die ökologische Bilanz auch deutlich besser. Paar Beispiele, Leinsamen, ja, preiswert, überall zu haben. Ich brauche keine Chiasamen, ja. Walnüsse bringen die gleichen guten Fettsäuren, wie es Avocados beispielsweise tun. Oder eben statt Goji-Beeren, schwarze Johannisbeeren, Sanddorn, bringen da den gleichen Benefit. Also da mal nachdenken, was wir so kaufen und was da so in unserem Einkaufswagen für viel Geld manchmal landet, können wir tatsächlich häufig ganz anders und preiswerter und vielleicht sogar besser den Bedarf dann auch stillen. Im Übrigen, da sind wir wieder bei den Lastern und bei dem Genuss, der auch mal sein muss, auch Rotwein und Schokolade enthalten Flavonoide.
Das Leben ist in Ordnung. Aber das ist schon wieder ein weiteres Themenspektrum, das ich gerne mit dir ein andermal sprechen werde, um das zu vertiefen. Weil ich finde es ja total schlau, sich eigentlich mal anzugucken, welche ja, Alternativen es da gibt zu den Grüntee oder zu teuren Mittelchen, die man vielleicht auch irgendwie sonst kauft, die auch ihre Daseinsberechtigung sicherlich haben. Aber es gibt, wenn es da Alternativen gibt, ist doch total cool, da Bescheid zu wissen. Mir war das auf jeden Fall nicht bekannt, dass man das auch so cool substituieren kann mit lokalen, noch vor allem günstigeren Sachen. Das Thema Koffein und Tein, was hältst du davon? Ist das etwas, ist das egal, ob man es zu sich nimmt oder ist da auch die Menge, macht das Gift so nach dem Prinzip oder ist es am besten, wenn man es ganz weglässt für die eigene Gesundheit?
Also die Menge macht das Gift. Paracelsus kommt da auf jeden Fall zum Tragen immer. Der Koffeinkonsum hat zwei Punkte ja eigentlich, die man da bedenken muss, ne? Also man hat ja sehr, sehr lange angenommen, dass man für jede Tasse Kaffee, die man trinkt, mindestens ein Glas Wasser trinken muss, um die Flüssigkeitsbilanz tatsächlich erstmal wieder auf plus minus null zu fördern, weil Koffein ja auch diuretisch ist, also das heißt wasserausscheidend wirkt, also die Wasserausscheidung fördert. Merkt man ja häufig auch, dass man, wenn man Kaffee getrunken hat, also schneller aufs Klo muss, als das bei Wasser der Fall wäre. Dass es wirklich eine negative Flüssigkeitsbilanz ist, das ist mittlerweile widerlegt. Nichtsdestotrotz empfehle ich keinem, die Flüssigkeitszufuhr des Tages nur über Kaffee oder Tee mit, also Schwarztee oder Grüntee, also wo dann tatsächlich auch Koffein enthalten ist, zu stillen, keine Frage. Das Zweite ist natürlich die Wirkung des Koffeins auf unser Nervensystem, also sozusagen so ein bisschen diese aufputschende Wirkung, die Koffein da ja hat. In Maßen ist das völlig in Ordnung. Ich finde, man merkt, wie die Koffeintoleranz steigt, je mehr ich konsumiere. Also ja, wenn ich eben gewohnt bin, 6 Tassen Kaffee zu trinken, dann bringt mir eine Tasse Kaffee recht wenig. Deswegen da tatsächlich in Maßen und natürlich auch vom Zustand abhängig. Bei Schwangeren sieht es anders aus als bei nicht schwangeren Frauen zum Beispiel. Ja, aber ganz ehrlich, gegen 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag ist überhaupt gar nichts einzuwenden. Und auch da spannend, kann man das vielleicht tatsächlich auch vorm Wettkampf oder vorm Laufen einsetzen, ne, um die Leistung zu steigern. Auf der Dopingliste steht Koffein zumindest in geringen Mengen nicht.
Okay, das ist mal gut zu hören. Ich glaube, wir sind alle von uns hier beruhigt, dass das der Fall ist. Jetzt haben wir viel über
Genau.
Ernährung gesprochen, ja, und auch viel über so alltägliche Geschichten, also nicht alltägliche Geschichten, sondern über Sachen, die man im Alltag machen kann. Wie schaut es denn aus? Ich meine, auch das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, weil ich habe mich ja auch in Vorbereitung zu diesem Gespräch, habe ich halt so diese ganz typischen Sachen rausgefunden, wie ja, kein Alkohol oder weniger Alkohol. Tabak auch nicht so gut für die eigene Ernährung oder Gesundheit. Und dann kam immer wieder das Thema auf, Schlafen. Und ich vermute, dazu hast du bestimmt auch
Ja.
eine eindeutige Meinung.
Total. Also einfach nicht schlafen. Dann hat man auch mehr Zeit und dann ist alles
Finde ich
gut.
gut.
Genau. Also, dieser Ausspruch, Schlaf ist die beste Medizin, ne, den kennen wir ja alle schon aus Kinderzeiten. Also das wird ja, und das weiß man eigentlich auch, oder das ist so die Meinung, die überall da ist. Und das stimmt ja auch. Aber, also wir wissen, dass ausreichend Schlaf essentiell ist für unser Immunsystem. Das wird schon lange angenommen und erscheint ja intuitiv auch erstmal total richtig. Fakt ist aber, dass warum das so ist, wissenschaftlich echt nicht eindeutig geklärt ist. Aber 2019 haben Uni Lübeck und Uni Tübingen eine total spannende Entdeckung gemacht und haben möglicherweise eine Erklärung gefunden dafür, warum Schlaf tatsächlich gesund macht, aber eben auch gesund hält und damit eben wichtig ist fürs Immunsystem. Und zwar haben die herausgefunden, dass die T-Zellen, das sind also sozusagen unsere Körperpolizei, die 24/7 im Körper zirkuliert, also im Blutkreislauf zirkuliert und dafür sorgen, dass Zellen, die ja nicht so in Ordnung aussehen, also die von Erregern heimgesucht wurden oder ja vielleicht Gefahr laufen zu entarten auch, ja, also das ist so in Richtung Tumor geschehen dann der Fall, dass sie die detektieren und dann eben anderen Zellen des Immunsystems Bescheid geben, den Fresszellen, also der Müllabfuhr, von der wir vorhin schon gehört haben, und sagen, hier passt mal auf, die müssen hier ganz dringend abtransportiert werden, damit nicht mehr passiert. Und die Fähigkeit dieser Körperpolizei, im Körper zu zirkulieren, die funktioniert tatsächlich darüber, dass sie sich an andere Blutzellen andocken, damit sie durch das Blut zirkulieren können. Und diese Adhäsion, diese Anheftung, die funktioniert nicht mehr, wenn wir, oder nicht mehr so gut, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Also schon nach 3 Stunden nicht schlafen nachts oder 3 Stunden weniger schlafen, ist es so, dass diese Adhäsionskraft deutlich nachlässt. Und damit ist eine mögliche Erklärung dafür gegeben, warum wir uns, wenn wir Schlafmangel haben, deutlich schneller mit Erkältungen oder anderen Dingen infizieren, als dass wir es tun, wenn wir ausreichend schlafen. Also das heißt, es ist nicht nur Schönheitsschlaf, sondern es ist wirklich auch Gesundheitsschlaf, den wir da jede Nacht machen.
Also ich finde es total gut, dass du in diesem Podcast diese Begriffe toll erklärst und du auch meine laienhaften Fragen, ne, aushältst. Und ich habe nochmal so eine laienhafte Überlegung an der Stelle. Ich bin ja aus der Mathematik, aus dem Mathematischen als Volkswirt. Und das hast du gerade dargestellt, dass es so Studien gibt, die zeigen, was die T-Zellen alles können durch ausreichend genug Schlaf. Ja, das heißt, dass die Polizei unterwegs ist, Körperpolizei hast du gerade genannt, um den Körper was Gutes zu tun. Jetzt habe ich gedacht, kann man es vielleicht auch von hinten betrachten, also von hinten ausgehend betrachten, dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel viel getrunken hat oder man ist sehr krank, sag ich mal, man fühlt sich einfach sehr krank, entweder durch Alkohol oder einfach man ist auch krank, dann schläft man automatisch sehr viel. Und das alleine ist schon eine Art Beweis dafür, dass Schlaf benötigt wird, um diese Giftstoffe, wie auch immer geartet, zu entfernen. Fragezeichen.
Ja, also das hat natürlich mit den T-Zellen erstmal relativ wenig zu tun. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass ja der Körper, wenn wir ihn denn lassen, sehr gut weiß, was gut für ihn ist. Und wenn wir nach einer exzessiven Party mit vielleicht erhöhtem Alkoholkonsum dann eben ja länger brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, sprich einfach da länger schlafen, ist das natürlich genau das, was der Körper braucht. Denn neben dieser Geschichte, dass also der Schlaf essentiell ist dafür, dass die Abwehr schlagkräftig ist, wegen dieser T-Zell-Geschichte, die wir gerade schon besprochen haben, ist es so, dass im Schlaf die Körperfunktionen komplett runtergefahren sind. Ne? Der Körper muss sich also eigentlich nur noch darum kümmern, dass die Atmung funktioniert, ja, und so der Herzschlag natürlich, aber mehr eben nicht. Und dafür, da hat er dann sozusagen ja Vakanzen oder die Möglichkeit, die ganzen Regenerationsprozesse voranzutreiben. Und das dazu gehört natürlich dann beispielsweise auch der Alkoholabbau in der Leber. Und deswegen ist das natürlich so, dass der Schlaf auch da dann gesund macht oder in dem Fall nüchtern.
Das heißt also für uns, wir sollten dafür sorgen, möglichst gut und ausreichend zu schlafen. Vor allem auch gut wahrscheinlich, ne? Ich meine, das ist auch ein eigenes Kapitel für sich.
Genau.
Das ist guter Schlaf. Haben wir natürlich auch zum Teil in den letzten Jahren, sag ich mal, auch immer wieder in der Presse oder Medien, wie auch immer, erfahren. Das gibt ja auch viele neue Produkte in diesem Bereich, ne? Also so Matratzen, Schlafkissen und solche Geschichten. Und das wäre nochmal ein anderes Thema, sicherlich. Siehst du, ich glaube, wir haben jetzt locker 4, 5 neue Themen, die wir abhandeln werden.
Ja.
Ich finde sie total interessant. Aber an der Stelle, glaube ich, sollten wir zum nächsten Thema gehen, weil sonst, wenn wir jetzt das Thema richtig Schlafen aufmachen, ich glaube, dann schlafen entweder die Leute ein, weil der Podcast so lang geworden ist, oder wissen nicht mehr, worüber wir eigentlich reden. Und zwar, wir reden ja immer noch über das Laufen im Herbst, wie wir halt möglichst gesund bleiben möchten. Und ich habe noch auf meinem Zettelchen notiert, ein Stichwort von vorhin, das war das Thema Wechselduschen. Also es ist eher so die Kategorie, was man noch so zusätzlich machen kann, also neben Ernährung und und natürlich auch so alltägliche Sachen wie Hände waschen. Was gibt's denn noch so außer Wechselduschen, die sehr gut sind, hast du gesagt, Saunagänge hast du auch genannt. Gibt's noch irgendwas, was man vielleicht irgendwie cool in seinen Trainings oder Alltag einbauen kann, um nicht krank zu werden im Herbst?
Also wichtig ist da nochmal, das haben wir auch in unserem Shorts-Podcast ja durchaus mitbeleuchtet, wichtig ist, dass wenn wir dann eben aus der Kälte oder aus der Nässe oder so kommen, dass wir nicht zu lange warten, nicht so sehr auskühlen, bis wir zum Beispiel duschen, oder wenn wir nicht die Möglichkeit haben zu duschen, dann sollten wir uns zumindest irgendwie trocken anziehen, also da die Kleidung wechseln und das gerne eben auch komplett. Das ist ganz wichtig, damit eben der Körper nach dieser Einheit, wo eben dieser Open-Window-Effekt, übrigens auch ein Thema, das man mal besprechen kann, dann ja durchaus da ist, dass man da Windows. Eben, also wo man empfänglicher, du kennst so Broken Windows, okay, ja, der Open-Window-Effekt ist sozusagen ein Zeitfenster nach Belastung, ganz allgemein, vor allem sportlicher Belastung, wo wir erstmal tatsächlich ein bisschen empfänglicher für Infektionen sind, als es im Normalfall der Fall ist. Und da möchte man natürlich in diesem Fenster möglichst nicht gerade Kälte ausgesetzt sein, damit die Erreger auf den Schleimhäuten ein leichteres Spiel haben. Also das heißt, die warme Dusche, gerne mit Wechselduschen eben auch, oder eben zumindest die trockene Kleidung sind da nach dem Training dann essentiell, damit wir uns nicht eine Infektion einfangen, ganz klar.
Das heißt, nach der großen Belastung, wie einem langen Lauf zum Beispiel, wenn ich dich richtig verstanden habe, laut dieser Open-Window-Theorie, ist es halt dann ratsam, also nicht nur sich warm anzuziehen, sondern wahrscheinlich auch sich erstmal gut zu versorgen, ne, mit Essen, Trinken.
Genau, also das ist so. Also alles diese Dinge, die wir gesagt haben, die eine Infektion vermeiden, weil wir einfach die Erregerdichte auf unseren Schleimhäuten dadurch vermeiden, die gelten genau in diesem Open-Window-Effekt natürlich umso mehr, weil wir da wirklich auch empfänglicher sind. Aber du hast recht, der Open-Window-Effekt, das ist jetzt abseits vom Immunsystem, gilt zum Beispiel ja auch für dann die Zufuhr von verschiedenen Lebensmitteln oder beziehungsweise Nährstoffen vielmehr. Also zum Beispiel, ne, diese Eiweißgeschichte, das können wir auch mal irgendwann beleuchten. Also wann ist es am effektivsten in Bezug auf das Training tatsächlich meine Proteine zu mir zu führen? Auch da gibt es ja ein Fenster, ein Zeitfenster, in dem man sagt, da ist es am effektivsten, weil es am besten aufgenommen und dann am schnellsten auch die Muskulatur beispielsweise erreicht. Jo, Namri, Mensch, da haben wir doch einiges geschafft. Ich hoffe, dass unsere HörerInnen alles beherzigen können, was wir so gesagt haben.
Wenn jetzt also alle ständig Hände waschen, keinen Wein mehr trinken, in Maßen Kaffee und Tee zu uns nehmen, Vitamin D ab und zu einschmeißen. Ne, Spaß beiseite. Also ich glaube, es waren super gute Tipps, die man beherzigen kann, wenn man möchte, um halt möglichst gesund durch diese dann doch zum Teil unwirtliche Situation im Herbst oder vielleicht auch gerade im Winter zu kommen, um möglichst gesund laufen gehen zu können. Und wir hatten heute das Thema Prophylaxe, ja, also wirklich, wie man halt vorausschauend im Alltag diese Maßnahmen halt treffen kann, um das zu erreichen, dass man halt unseren Sport, den wir alle lieben, möglichst viel und regelmäßig ausüben können, das Laufen gehen. Und ich würde dann gerne mal mit dir das nächste Mal, Lena, in Ruhe dazu sprechen, was man denn machen darf oder soll oder vielleicht auch muss, wer weiß, wenn man denn krank sein sollte oder krank geworden ist. Es hat einen erwischt und es juckt natürlich einen trotzdem in den Laufschuhen oder den Füßen. Man will eine Runde laufen. Da gibt es ja auch, glaube ich, ganz viele Mythen, ganz viele Ratschläge. Dann sagt der eine, sagt irgendwie, ab dann und dann auf keinen Fall mehr laufen gehen oder gerade dann laufen gehen oder irgendwelche komischen Maßnahmen wie irgendwie trinken eine Flasche Bier vorm Schlafen gehen, um es auszuschwitzen. Gibt ja ganz viele Sachen, ne? Also noch und nöcher. Und mit diesen ganzen Vorurteilen und Mythen möchte ich gerne das nächste Mal mit dir aufräumen. Aber erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Geduld.
Sehr gerne.
Für die vielen Fragen. Und Einwürfe. Ich fand es super hilfreich. Für mich habe da auf jeden Fall einiges von mitgenommen. Und werde jetzt gleich mal einen Weg in die Apotheke machen, um mir die, gefriergetrocknete...
probiotischen Mikroorganismen.
Probiotische. Genau. Anstatt hier zum Supermarkt zu laufen, gehe ich in die Apotheke.
Genau.
Hole ich mir das richtig gute Zeug. Und wünsche euch allen an der Stelle einen schönen Tag. Und dir vielen Dank, Lena. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuhören. Bleibt uns wie immer treu bei Achilles Running. Und ich verabschiede mich mit einem herzhaften Keep on Running.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.